Der Mensch ist Mittelpunkt. Hätten Sie gerne. Der Mensch ist Mittelpunkt. Mitten in meiner inhaltlichen Vorbereitung auf die Naturreihe ist Dieter Hildebrandt gestorben. Diese Sätze von ihm kamen mir dabei wie ein Vermächtnis vor. In seiner mittelmäßigen Einfalt meint der Mensch, Mittelpunkt der Welt zu sein und verurteilt alle anderen Geschöpfe dazu, ihm zu dienen und seine gestalteten Räume zu schmücken. Viel zu oft kommt eine Gartenzwerg-Idylle dabei raus, mit der keine Hummel mehr was anfangen kann, die aber schnell zu mähen ist. Wie konnte es nur so weit kommen, dass wir vergessen, wie schön es ist, Teil der wilden Natur zu sein? Und was macht das mit uns? Das könnte ein Soziologe ja vielleicht wissen. Zumal, wenn er sich so nennt, Professor für theoretische Soziologie in Jena und Direktor des Max-Weber-Kollegs in Erfurt. Das hört sich staubtrocken theoretisch an. Der Mann selber aber ist quicklebendig, sprudelnd, praktisch. Schön, dass er heute aus dem Schwarzwald in die Stadt gekommen ist. Herr Rosa, kommen Sie. In Jena in Erfurt, aber Gott sei Dank auch ein Wohnsitz im Schwarzwald. Sind Sie da auch aufgewachsen? Ist das Ihre Heimat sozusagen?
Ja, ich stamme aus Südbaden und komme daher und fühle mich der Heimat auch immer noch verbunden.
Was waren denn da so Ihre ersten? Oft sind die frühkindlichen Erinnerungen ja die ganz wichtigen, die ein Leben prägen. Gab es da was in Ihrer Biografie, wo Sie sagen, da ist so eine Resonanz, da denke ich mein Leben lang dran?
Ja, ich glaube schon. Ich glaube, da gab es mehrere solche Momente. Ich meine, übrigens eine Sache, die aber wahrscheinlich, die jetzt gar nicht mit dem Schwarzwald zusammenhängt und die meisten Leute kennen, ist, ich erinnere mich bis heute noch, wenn es anfängt zu regnen, auch auf so geteertem Gelände oder so, wie da der Geruch aufsteigt. Das war so eine Idee, die ich immer hatte. Aber noch schöner fand ich schon als Kind, wenn es angefangen hat zu schneien, wenn so im Herbst der erste Schneefall kam, finde ich bis heute, bin ich totaler Schneefan, sehr zum Unverständnis meiner meisten Mitmenschen. Mir ist auch noch recht, wenn es im Mai oder Juni schneit, wenn es schon den ganzen Winter nicht schneit. Und ich erinnere mich an einen Ausflug, den wir gemacht haben ins Berner Oberland mit meinen Eltern. Und ich glaube, wir waren mehrfach da, mal in Grindelwald und mal in Möhren. Und diese völlig unvermuteten Schneeriesen, Eigermönch und Jungfrau, das Dreigestirn. Ich glaube,
haben wir gesehen, die Jungfrau haben wir schon gesehen heute, ja.
In dem Bild da? Ja, ja. Ja, aber ich glaube, es war seitenverkehrt, aber ist ja egal. Auf jeden Fall, das hat mich so für die Berge begeistert, dass ich von da ab total in die Berge verliebt war. Ich habe mein ganzes Zimmer über und über mit Bergbildern tapeziert und habe auch so Seilbahnen gebaut, die kreuzen quer darüber gingen. Also Berge war genau. So ein Moment. Und ein anderer Resonanzmoment waren Sterne. Und das Komische daran ist, dass ich also bei dem Hochschwarzwald, fast 1000 Meter hoch, gibt es kaum Streulicht, kann man schön Sterne sehen. Aber das Erstaunliche ist, dass mir das erste Mal in einem Traum bewusst war. Da muss ich noch ganz klein gewesen sein, weil ich auf meinem kleinen Laster, also wo man halt so sich draufsetzen konnte und so mit den Beinen vorangehen musste. Und da habe ich geträumt, ich sei mit diesem Laster von meinem Opa zu mir nach Hause gefahren und hätte in den Sternenhimmel drüber geguckt. Und das hat immerhin dazu geführt, dass ich bis heute Astronomie betreibe, wenn ich dazu komme.
Die Fernrohre stehen aber wahrscheinlich im Schwarzwald und nicht in Jena.
Die stehen ausschließlich im Schwarzwald. Ja, wobei, ich meine, Jena, das ist natürlich ganz nett. Jena ist ja auch eine astronomische City, die nennt sich optische Stadt. Die haben das Zeiss Planetarium, also die exportieren das in alle möglichen Planetarien der Welt. Aber die Fernrohre stehen nur im Schwarzwald.
Sie haben jetzt eben diese zwei Wohnsitze, der einen berufsbedingt, hätten Sie sich vielleicht sonst auch nicht rausgesucht. Was gibt Ihnen der Schwarzwald, wenn Sie da sind? Sie können auch gerne sagen, so grob, wo Sie wohnen, Sie müssen nicht genau den Wohnsitz erklären, was in Jena einfach die Menschen vielleicht auch vermissen. Oder was Sie in Jena vermissen würden?
Ja, also ich meine, Jena ist natürlich auch sehr schön. Ich will nichts gegen Thüringen sagen, zumal der Thüringer Wald gar nicht so unähnlich ist im Schwarzwald, aber der Gegensatz, der tatsächlich auch vieles davon beeinflusst hat, was ich später getrieben habe, einschließlich dieser Zeitstudien, hängt damit zusammen, dass ich dachte, also ich bin eigentlich immer ein bisschen Schwarzwälder geblieben und wollte auch nicht, ich wollte nie wegziehen, aber ich dachte, okay, also kannst nicht immer nur im kleinen Schwarzwalddorf, das heißt Grafenhausen, das ist in der Nähe vom Schluchsee, da wo das Rothausbier herkommt, dieses Tanzhäpfle, das kennen Sie wahrscheinlich. Und okay, ich dachte, da musst du aber wenigstens mal in die weite Welt hinaus und bin dann nach London gegangen zum Studieren und später nach Berlin. Und jedes Mal, wenn ich nach Hause kam, dachte ich, eine Differenz ist irgendwie eine in der Zeiterfahrung. Ich bin einfach anders in die Welt gestellt in der Natur und im Wald. Und ich glaube auch im Dorf, also die Kleinheit des Sozialgebildes spielt da, glaube ich, auch eine Rolle. Und diese andere Art, sich auf Welt zu beziehen, hat nicht nur die Zeitsoziologie beeinflusst, sondern auch, dass ich jetzt ein Buch über Weltbeziehungen schreibe.
Jetzt ist der Schwarzwald ja immer wieder Thema, auch in den Nachrichten, weil da soll ein Natur-, ein Nationalpark geschaffen werden. Also einfach ein Gebiet, wo man die Natur sich selber überlässt. Ich habe manchmal das Gefühl, so, wir können alle ganz viel mit Artenschutz anfangen, also dass der Mensch sagt, ich möchte gerne diese Art beschützen, bevor sie gar nicht mehr da ist. Das versteht sich relativ von selber. Aber diese Form von einfach ein größeres Gebiet zu schützen, ein ganzes Ökosystem zu schützen, trifft doch auf ganz ordentlich Gegenwind in unserer Gesellschaft. Wo soll nach Ihrer Meinung der Schutz hingehen, die Reise hingehen und wo sind da die Dinge, die überwunden werden müssen vielleicht auch?
Also ich fürchte, dass die Antwort darauf jetzt nicht so ganz einfach ist. Aber was mir zunächst mal einfällt oder auffällt, ist, dass wir natürlich immer versuchen, so Zonen auszuweisen oder eben einzelne Arten, die wir dann ganz besonders schützen. Ich habe irgendwie den Verdacht, dass unser Umgang mit der Natur sowieso einer ist, der sowas wie Resonanzoasen einführen will. Ich glaube, Menschen suchen Natur immer wieder als Kontrast zur Sozialwelt. Also meine These ist, dass die Welt im Wesentlichen wahrgenommen wird als etwas, was uns konkurrierend, oft feindlich, im Wesentlichen stumm gegenübersteht. Und dann suchen wir einzelne Felder, in denen uns plötzlich was Atmendes gegenübertritt. Und das sind dann solche Resonanzoasen. Und deshalb bin ich immer ein bisschen skeptisch, wenn da so ein Naturpark oder sowas eingerichtet wird, weil ich denke, da macht ihr wieder so ein umzäuntes Stückchen in der Idee, da soll die Welt dann heil sein, da soll sie mir noch wirklich begegnen können. Aber ich glaube, dass wir diese ökologischen Probleme zum Beispiel und überhaupt unser Naturverhältnis nicht unbedingt verbessern durch den Ausweis einzelner Zonen, sondern durch eine neue Verhandlung, durch nochmal eine neue Diskussion und auch eine praktische Änderung der Naturbeziehung insgesamt. Also ich glaube, diese Dichotomie, hier die starre Weltbeziehung, die Natur zur Ressource macht und dort die Zone, in der wir ihr wirklich begegnen wollen, funktioniert auf Dauer nicht.
Wir sind aber noch froh, wenn wir das überhaupt noch erleben
wenigstens
können.
Das.
Können irgendwo, aber dann setzt auch voraus, dass wir es können. Wir haben eben vorhin einen Beitrag gehört von Gudrun Flüger, wie die kanadischen Familien das überhaupt nicht mehr aufnehmen können. Es gibt dafür mittlerweile einen Begriff, der heißt Nature Deficit Disorder, auf Deutsch Naturdefizitsyndrom. Dass also Menschen von klein auf überhaupt nicht mehr mit Natur in Verbindung kommen und dass sich daraus ganz viele andere Defizite eigentlich ergeben, weil sie das einfach, selbst wenn es noch vorhanden ist, wie in Kanada, ja, ist ja noch mehr als genug da, dass sie es gar nicht wahrnehmen. Was passiert denn, wenn ein Kind nicht mehr im Matsch spielt, wenn ein Kind nicht mehr eine Kuh Aug in Aug gegenübersteht, sondern nur noch in Schnitzelform?
Ja, Kuh in Schnitzelform, ja.
Naja. Ist es nur ein Schwein?
Oder
sag mal Steak
die
auch.
Kuh. Ja, na, egal.
Ich lerne es nicht mehr. Ich mach's nie, deswegen weiß ich.
Ja, ich versuche sogar zu vermeiden, es zu essen. Na gut. Aber also ich meine, da gibt's, also das weiß man nicht genau. Und da würde ich dann notfalls sagen, das ist jetzt auch nicht die Aufgabe der Soziologen, genau zu wissen, was mit den Menschen passiert, aber es interessiert mich genau genommen schon, deshalb arbeite ich daran auch. Aber wenn Sie Leuten wie Manfred Spitzer zuhören, der sagt natürlich, das kann man sogar nachweisen in der Art der Gehirnentwicklung, weil in der biologischen Evolution die Art der, ich würde sagen, der Weltbeziehung ganz stark über die Sinne geht, über das Greifen, über das Fühlen, über das Berührtwerden. Und diese Art der Wahrnehmung von Welt, der Auseinandersetzung mit Welt, des In-Beziehung-Tretens mit einer Welt, die immer auch überraschend ist und die sich bewegt und die lebt, wenn die verloren geht und wir die Sache nur noch über Bildschirme im Wesentlichen uns aneignen, dann hat das massive Änderungen sogar im Umbau unseres Gehirnsystems zu tun, aber natürlich auch in unseren emotionalen Dispositionen. Und was nahe liegt, was auch für einen Soziologen nahe liegt, ist die Vermutung, dass dabei Momente von eigentlich von Menschsein verkümmern. Und ich würde sagen, vor allen Dingen gibt es Probleme in der Art der Beziehung, in der Art der Weltbeziehung, in der Art und Weise, wie uns Natur und Welt und Dinge begegnen. Und ich fand übrigens interessant, bei diesen Naturerlebnissen, die sie die Jugendlichen vorgelesen haben, da sieht man etwas, was ich sowieso interessant finde, dass ich glaube, also die interessantesten Begegnungen scheinen die überraschenden gewesen zu sein, die unvermuteten, ja, nicht der Elefant im Gitter oder so, das Groß, sondern die kleine Maus, die dieses Moment der Unverfügbarkeit hatte, das konnte man nicht vorhersehen und die konnte auch jederzeit wieder weglaufen. Und wenn ich es richtig verstanden habe, waren die auf Waltour, aber nicht die Wale waren das Tolle, sondern die Delfine. Also dieses Moment von etwas, was man nicht unter Kontrolle kriegt, was man nicht in Verfügung hat, sondern was wie uns zu antworten scheint, was eine Beziehung zu uns tritt, das ist offensichtlich ganz wichtig. Und da meine ich eben, na gut, so eine große, ich habe überhaupt nichts gegen diese Naturpark-Schwarzwald-Szenerie, aber möglicherweise sind unsere Versuche, selbst Natur zu schützen, noch zu sehr von instrumentellen Beziehungen dominiert.
Und wenn wir jetzt mal davon absehen, dass es Menschen gibt, bei denen sich da wirklich regelrecht ein Defekt ausbilden kann, weil sie nie diesen Zugang zur Natur hatten, dann stellen Sie aber fest, was Erich Fromm schon vor vielen, vielen Jahren festgestellt hat, dass wir uns von der Natur total entfremden. Und er sagt, wir suchen permanent Mittel und Wege, dieses Getrenntsein zu überwinden, sozusagen. Also unser ganzes Leben besteht aus dem Versuch, das Getrenntsein von der Natur zu überwinden. Das klingt ja schon dramatisch genug. Jetzt spitzen Sie es aber zu. Er hat vorher das Zitat nicht mehr ganz erkannt, aber es ist ein Zitat. Er schreibt, für spätmoderne Subjekte ist die Welt stumm, kalt, gleichgültig und sogar abstoßend geworden. Holla, da langen Sie richtig rein. Also was ist es, dass das wirklich mal von Ihnen gedacht wurde, sozusagen, dass wir so weit schon sind, dass wir uns von der Welt sogar nicht nur entfernen, sondern dass sie uns sogar abstoßend erscheinen kann.
Ja, also wenn ich jetzt Politiker werde, würde ich sagen, das Zitat ist aus dem Zusammenhang gerissen. ich kann mir schon vorstellen, ich würde das vielleicht auch sagen, ich würde nur sagen, es ist Gott sei Dank nicht das Einzige. Also ich glaube schon, dass moderne Formen der Weltbeziehung, des in Beziehung treten zu dem da außen, in der Gefahr steht, dass sie stumm und dinglich werden, dass wir sogar Natur, aber auch Welt insgesamt, also andere Menschen, die Institutionen, mit denen wir umgehen, dass wir wir haben eine instrumentelle Beziehung zu denen, sie werden uns Mittel, wir nutzen die Ressource, mit der wir operieren, auch Gestaltungsobjekt, wir wollen das Ding ändern, einschließlich der Art und Weise, wie wir mit unseren Körpern umgehen. Ja, wir können die entweder gestalten, indem wir in die Beauty-Klinik gehen oder so, dann lassen wir es ganz von außen machen, wie beim Auto, oder ins Fitnessstudio, da versucht man eben durch systematisches Training, vielleicht auch durch entsprechende, Ernährung, Muskeln und bestimmte Dinge herbeizubringen, oder durch innere Disziplinierung, Marathonlauf oder andere Sachen, ja, Extremsportarten boomen, sich unter Kontrolle kriegen, sich in den Griff kriegen, sich gestalten und so, das finde ich, ist in Formen stummer Weltbeziehung. Und wenn man die Geschichte der Moderne sich anguckt, gab es da immer die Sorge, dass die Welt uns nicht mehr antwortet. So, das ist eigentlich meine Lieblingsmetapher inzwischen. Die heißt bei Marx Entfremdung, dass wir kein lebendiges, antwortendes Verhältnis mehr zur Arbeit haben, zu den Mitmenschen, zur Natur, am Schluss zu uns selber. Die hieß dann bei Lukács Verdinglichung, dass uns alles zum Ding wird. Und er meint bei Dingen zum toten Ding. Oder bei Adorno, instrumentelle Vernunft. Wir wollen berechnen, beherrschen, kontrollieren, aber wir verlieren diese tragende, diese antwortende Beziehung zur Welt. Und deshalb würde ich sagen, das ist ein großes Problem in moderner Gesellschaft und das kann man ziemlich gut sehen. Und ich neige immer mehr dazu, zu sagen, es gibt da wirklich ein Problem mit Bildschirmen. Irgendwie ein Freiburger Journalist hat mal geschrieben, wir nähern uns der Kultur des gesenkten Blicks. Kaum treten wir, wenn Sie an der Bushaltestelle sehen oder so, wir senken den Blick und wir nehmen über das Handy mit der Welt, treten mit, übers Handy mit der Welt in Beziehung. Und ich glaube nicht, dass der Bildschirm per se schlecht ist, sondern nur, wenn ich über den Bildschirm kommuniziere und spiele und unterhalte und arbeite und alle Dinge über dieses Teil tue, dann verlieren wir potenziell eine Antwortbeziehung zur Welt. Aber, das ist mir ganz wichtig zu sagen, es gibt, Gott sei es gedankt, halt noch ein Satz, bei Weber, ja, ich weiß ja, ich mache immer so Schlaufen, also bei Max Weber gibt es noch den Begriff der Entzauberung und den finde ich deshalb schön, weil das auf Englisch oder Französisch Disenchantment oder Desenchantement heißt, die Welt hört auf zu singen. Dieses Verstummen der Welt ist eine Grundangst der Moderne, aber wir haben, und das sind eben auch typisch moderne Dinge und das müssen wir mitsehen, wenn wir unser Naturverhältnis bedenken. Wir haben Resonanzsensibilitäten geschaffen. Wir haben Gegenmittel gefunden eigentlich. Wir haben sie nur, glaube ich, irgendwie so zu Sonderzonen erklärt. Menschen haben dieses Gefühl, ich operiere nur den ganzen Tag, ich funktioniere, ich nutze und gestalte und beherrsche und berechne und kontrolliere. Und dann gehe ich zum Beispiel ins Konzert und übrigens auch ins Museum. Ich finde eine spannende Frage, was suchen eigentlich Menschen in den Museen? Darüber werde ich mal ein Forschungsprojekt beantragen. Aber im Konzert ist es irgendwie klar, da wollen wir berührt werden. Ja, das ist eine ganz andere Art von Weltverhältnis. Und übrigens, glaube ich, Religion ist so eine, ist natürlich so eine, warum sind die Kirchen manchmal immer noch voll, wie heute zum Beispiel? Und die Soziologen dachten immer, die Religion wird sowieso aussterben. Und das war ein großes Irrtum. Und ein großer Irrtum. Und warum? Weil ich glaube, dass in religiösen Praktiken oder Erfahrungen sowas wie eine Antwortsphäre entsteht. Man muss sich nur diese Lieder angucken. Ich finde, der entscheidende Punkt ist, dass da die Natur über den Bezug zu Gott zu einem Du wird, zu etwas, an das man sich wenden kann. Ich bin da großer Anhänger von Martin Buber, der sagt, man muss die Ich-Es-Beziehung überwinden durch eine Ich-Du-Beziehung, so eine atmende Beziehung. Also Religion und Kunst sind Resonanzsphären und eben auch die Natur. Also es ist ja nicht so, dass Menschen immer das Gefühl hatten, die Natur ist die wunderschöne Schöpfung. Also die Idee, dass man auf den Berg steigt, um da mit der Natur und sich in den Einklang zu kommen, ist eine super moderne Idee. Die mittelalterlichen Menschen hätten gedacht, wir sind nicht ganz dicht, wenn wir sowas machen. Und deshalb glaube ich, es ist natürlich auch schon eine spezifisch moderne Idee, Natur als etwas Atmendes, Begegnendes, Antwortendes, Tragendes zu erfahren. Und deshalb sind wir vielleicht nicht nur die Übeltäter, die alles vermasseln, sondern vielleicht haben wir ja die Gegenmittel tatsächlich schon in der Hinterhand.
Sie haben ein Wort, geht ganz schön schnell, gell?
Das tut mir furchtbar leid, ich kriege gar nicht ein. Ich werde es sofort langsam machen.
Sie haben ein Wort dafür, und das will ich nochmal im Blick auf alle, die hier sind, weil nicht jeder kann unbedingt ganz schnell folgen, dafür entwickelt als für dieses Gegenmittel, die Resonanz. Dieses Wort löst bei mir ganz viel aus, und seit ich von Ihnen weiß, spreche ich eigentlich ständig von Resonanz, oder? Ich weiß gar nicht. Also ich bin echt Ihr Jünger an der Stelle. Aber sagen Sie es doch nochmal für alle, was für Sie Resonanz ist und vor allem, wodurch sie entsteht. Nochmal so richtig zum Nachvollziehen.
Ja, also das Erstaunliche mit der Resonanz ist, dass sie gewaltige Resonanz auslöst. Also ich meine, das ist wirklich so. Also wo man hinkommt, sagen Leute, ja irgendwie das ist es. So, jetzt müssen wir nur, ich versuche daran zu arbeiten, das wirklich sauber hinzukriegen. Was ist das? Und ich glaube, es ist eine bestimmte Art, mit der Welt in Kontakt zu treten. Die Art und Weise des In-der-Welt-Seins ist damit gemeint. Und wenn man Welt sagt, das klingt immer so abstrakt, aber ich meine, das können Menschen sein, das kann die Natur sein, das können aber auch Dinge sein. Wir sagen ja manchmal, das sagt mir gar nichts. Die Blumen hier, die sagen mir irgendwie gar nichts. Ja. Oder es kann mir sehr viel bedeuten. Und Resonanz, meine ich, ist ein Modus, eine Art und Weise, mit der Welt in Kontakt zu sein, die übrigens sogar eine leibliche Seite hat. In dem Moment, wo Sie in einem Resonanzmodus sind, atmen Sie anders. Da sagt man auch in der Literatur irgendwie, die Brust wird freier. Stellen Sie sich vor, Sie stehen am Meer. Das ist eine ganz andere Art, da drin zu stehen, als zum Beispiel im Lehrerzimmer, wenn Sie Lehrer oder Lehrerin sind oder so. Und was ist die Differenz? Viele Menschen haben heute das Gefühl, wenn die Wellen heranrollen oder so, sie fühlen geradezu, wie sie mit etwas verbunden sind. Fast sowas wie einen vibrierenden Draht haben. Das heißt, Resonanzbeziehungen sind eine Art und Weise, sich auf Welt zu beziehen, auf Dinge, auf Natur, auf Menschen. Die sie berührt, die ihnen etwas bedeutet, die ihnen etwas sagt, die sie bewegt, können Sie sagen. Und eine Voraussetzung dafür ist auch, dass man dann das Gefühl hat, man kann selber etwas erreichen oder bewegen. Sie können zum Beispiel in einem Resonanzverhältnis zu ihrer Familie sein oder in einem, den Gegenbegriff beschreibe ich als Entfremdung, stumme Beziehungen. Sie können morgens am Frühstückstisch sitzen und sich fragen, was habe ich eigentlich mit diesen Menschen hier zu schaffen? Ja, ich muss ihnen vielleicht sorgen, ich muss für sie sorgen, aber eigentlich sagen sie mir nichts, sie bedeuten mir nichts, ich erreiche sie nicht. Das kann man sogar soziologisch untersuchen, der Blick wird dann stumpf, ja, sie lächeln nicht mehr, wenn der andere einen Witz versucht oder umgekehrt. Und es gibt das als Resonanzbeziehung, wo da man das Strahlen in den Augen sieht. Und das ist irgendwie ein feiner Grad, das eben nicht esoterisch zu machen, sondern soziologisch anständig, aber ich gebe mir Mühe.
Also, dass er soziologisch anständig ist, da bin ich mir jetzt wirklich ganz, ganz sicher. Aber dann rutschen ihm eben doch solche Sätze raus, wenn er über die Natur spricht, wie der, dass die Natur eben, hat sie auch gerade so ähnlich gesagt, eine lebendige, atmende, antwortende Tiefensphäre ist. Da denken wir dann als Pfarrer, genauso könnte man das ja predigen eigentlich. Ja? Die Frage ist, verlassen wir dann an solchen Stellen die Soziologie oder gibt es da eben so Übergänge, wenn ich von unserem letzten Nachtschichtgast, Herrn Hagenkort, der Säulenheilige ist Nikolaus von Kypus, der beschreibt die Welt als Entfaltung Gottes in Gestalt des Zusammenspiels zwischen allen Geschöpfen. Das ist doch ganz ähnlich zu dem, was Sie sagen. Kommt da Soziologie und Theologie ganz nahe zusammen oder ist es Ihnen sozusagen rausgerutscht im Rahmen Ihrer Forschungen?
Also ich würde ja neuerdings bestreiten, dass ich das gesagt hätte. Aber ich gebe zu, dass ich so ähnlich gesagt habe. Also was ich als Soziologe eigentlich nicht sagen kann, ist, dass die Natur ein atmendes, tragendes, antwortendes Gebilde ist. Ja, weil das ist eine Annahme, die wirklich entweder metaphysisch oder ästhetischer Natur ist. Aber was ich sagen kann, ist, dass Menschen solche Naturerfahrungen machen und dass sie sie suchen und dass sie sie vielleicht brauchen. Und ich kann sogar sagen als Soziologe, dass ich glaube, dass die Sorge über die ökologische Sorge, die hier auch wir in der Satire schon so schön gehört haben, die Sache mit dem schmelzenden Südpol und so. Ich finde übrigens ganz faszinierend. Ich habe das Gefühl, da übertreiben wir es sogar. Was immer passiert in der Natur, also zum Beispiel ein Erdbeben, ein Tsunami oder ein Taifun, glaube ich, kann ich sehen, dass es geradezu das Bedürfnis gibt, es so zu interpretieren, als würde die Natur jetzt zurückschlagen, als würde sie antworten. Nach dem Taifun auf den Philippinen, da haben meine Mitarbeiter das mal untersucht, weil ich gesagt habe, guckt mal, da haben ganz viele Zeitungen geschrieben, die Rache der Natur, die Natur schlägt zurück oder sogar die Antwort der Natur. Und Politiker haben das, weil da gerade der Klimagipfel war, auch so interpretiert. Das heißt, ich kann als Soziologe schon mal sehen, es gibt dieses offensichtlich die Sorge, und ich glaube, dass die Hauptsorge gar nicht ist, dass wir die Natur als Ressource verlieren, sondern dass wir sie als Antwortsphäre, als ein Gegenüber verlieren. Und zu der, also was ich meine ist, ich kann als Soziologe feststellen, dass wir einen Naturbegriff haben, der ganz häufig Naturerfahrungen so macht, als antworte sie uns. Und dieses Antworten nehmen wir heute überwiegend negativ wahr. Sie straft uns, weil wir was falsch machen, was natürlich sehr traurig wäre. Aber natürlich gehen Menschen auch in die Wüste. Finde ich übrigens auch ganz toll. Menschen gehen in die Wüste, um in der Stille plötzlich sowas wie eine Antwort zu hören. Das findet man ganz, ganz häufig. Man findet in der Dichtung und in den Naturerfahrungen diese Doppelseiten. Die Stille der Natur, das Schweigen, kann extrem grausam sein. Also man ist in der Wüste und verdurstet und die Natur schweigt. Bei Stifter gibt es auch sehr schöne Beispiele dafür. Aber bei Eichendorff, wie so weit und still die Welt in dem Weihnachtsgedicht, aus des Schnees Einsamkeit steigt es wie wunderbares Singen. Oder wundersames, habe ich jetzt vergessen. Steigt es wie wundersames Singen. Da gibt es auch schöne Wüstenbeispiele, dass man plötzlich die Erfahrung machen kann, dass die Wüste, die Stille irgendwie singt oder antwortet, scheint eine wichtige Erfahrung zu sein. Und jetzt komme ich zum wichtigsten Punkt, weil Sie immer fragen, ob das nicht quasi religiös ist. Also da würde ich mit meinem Doktorvater Charles Taylor antworten. Das finde ich wirklich wichtig. Ich glaube, wir machen Resonanzerfahrungen nur da, wo wir glauben, dass uns etwas gegenübersteht, was mit einer eigenen Stimme spricht, was also per se wichtig ist. Nicht nur, dass man sagt, ich liebe diesen Berg. Wenn es nur so ist, dann werde ich keine Resonanzbeziehung zu ihm aufbauen, sondern ich muss irgendwie das Gefühl haben, in dem Berg ist was, da lebt was, da spricht was, da muss irgendetwas da draußen sein. In religiösen Beziehungen ist das irgendwie klar. Ja, Gott ist nicht wichtig, weil er mir wichtig ist, sondern weil er wichtig ist für einen religiösen Menschen, weil er mir was zu sagen hat, weil er mich hört. Aber es ist erstaunlicherweise auch in der Kunst so. Künstler sagen ganz häufig, ja, da wollte ich das und das schreiben, aber die Kunst hat von mir etwas verlangt. Ja, nicht, was ich wollte, war wichtig, sondern die Kunst hat etwas von mir verlangt. Da ist etwas, was per se wichtig ist. Und so ist es auch bei der Natur, auch bei den Menschen, die sich für Naturschutz einsetzen. Die haben nicht nur das Gefühl, es ist mir aber wichtig, dass es noch Eisbären gibt, sondern die haben das Gefühl, es ist wichtig. Bei Taylor heißt es, es muss eine starke Wertung dabei sein. Es muss die Vorstellung sein, dass da draußen etwas schlechthin wichtig ist. Und dieses Sinn für was wichtig ist, den müssen wir vielleicht gar nicht in ein Sinnsystem kriegen können. Ich bin neulich über ein Zitat von Alan Freed gestolpert. Das war ein DJ in den USA und der hat gesagt, let's face it, rock and roll is bigger than all of us. Ja, wir müssen akzeptieren, dass die Rockmusik oder der Rock'n'Roll größer und wichtiger und mächtiger ist als wir alle. Ich finde, das hat so eine starke Wertung zum Ausdruck gebracht. Die Idee, da ist etwas, da ist eine Macht, die geht über uns hinaus. Und an dem Punkt ist natürlich die Naturerfahrung und die Theologie, da berühren sie sich. Und da kann sogar die Soziologie ein ganz klein bisschen darauf hinweisen.
Ich meine, das Faszinierende ist ja, wir haben ja die Beispiele vorhin gehört, dass wenn wir den Arm um dieses Pferd schlingen, dann wissen wir, was das Pferd von uns will. aber dieser Gletscher, der da schmilzt, den hören wir irgendwie anscheinend nicht. Ja? Also wir scheinen irgendwie zwei verschiedene Verhältnisse zur Natur aufzubauen. Die eine, die zu uns spricht, und die andere, die wir, wo wir uns keine Zeit vielleicht auch dafür nehmen, sie zu hören, oder?
Ja, aber wie, vielleicht sollten wir das so. Ich meine, da würde ich vielleicht sagen, deshalb, also ich finde zum Beispiel, was wir hier machen, finde ich schon cool, weil es nämlich genau diese drei Sphären zusammenbringt. Die Kunst, die Natur, um die es geht, und die Religion. Und ich finde, da sieht man, wie das geht. Weil wenn man diese Lieder singt, das, was wir jetzt da dreimal gesungen haben, die Himmel erzählen oder so, die Himmel rühmen,
die Schönheit,
aber das ist was
Gottes,
anderes. Ja. Da hat man schon das Gefühl, dass man eine Art von, ich nenne das libidinöser Beziehung, auch zum Gletscher aufbauen kann. Und ich habe ja schon gestanden, dass ich totaler Bergfan bin. Und ich würde sofort sagen, ich liebe den Gletscher. Das ist eine Art von Resonanz. Das ist sogar, ich habe das halt versucht, als vibrierende Drähte zu bezeichnen. Wenn wir eine Resonanzbeziehung zu etwas haben, haben wir wie ein vibrierender Draht, da geht was hin und her. Und das können wir durchaus auch zum Gletscher, zum Urwald, zum Eisbär und zum Pinguin haben.
Wenn Stefan den spielt, auf jeden Fall. Wir haben über unseren Gottesdienst ja ein bisschen zugespitzt, dank der Werbeagentur gesagt, entschleunige dich. Wir haben also einen Zusammenhang konstruiert zwischen dem Thema Natur und dem Thema Entschleunigung. Stefan hat ihn auch aufgegriffen, jetzt ein Journalist aus Freiburg hat geschrieben, eigentlich in diesen Tagen würde die Entschleunigung die Natur aus seiner Sicht vielleicht sogar retten, wenn wir uns und die ganze Gesellschaft sich entschleunigen würde. Sie werden ja als Entschleunigungsguru bezeichnet, können das überhaupt nicht leiden, das verstehe ich. Aber Sie haben zu dem Thema ganz viel zu sagen. Können Sie uns aus Ihrer Sicht nochmal den Zusammenhang zwischen Entschleunigung und Natur, auch gerade im Blick auf die politischen, auf die gesellschaftlichen Veränderungen erklären?
Ja, da kann ich vielleicht alles sagen, was ich schon immer mal sagen wollte.
Lehnen Sie sich zurück, entschleunigen Sie sich. Sie haben heute Zeit. Keiner will heim. Oh doch, er geht schon. Okay, also. Jetzt zieh.
Ja, nein, also, ich mach's kurz und schnell. Also.
Lieber nicht!
Okay, also ich glaube, dass tatsächlich moderne Gesellschaften man so beschreiben kann, dass sie seit 200 Jahren auf einem Beschleunigungskurs sind, dass wir Zeitstrukturen systematisch ändern, dass wir einer Dynamisierungslogik folgen, die sogar die Form hat, dass wir uns nur dynamisch stabilisieren können. Das heißt, am Wachstumsmoment sehen Sie schön, was ich damit meine. Wir müssen ökonomisch wachsen, nicht um irgendwo hinzukommen, um irgendetwas zu realisieren, erreichen, verwirklichen, sondern damit die Dinge so bleiben können, wie sie sind. Damit wir unsere Jobs behalten, damit die Sozialsysteme funktionieren, damit der Staat zahlungsfähig bleibt, müssen wir jedes Jahr wachsen. Und wachsen geht immer auch mit Beschleunigung, mit Erhöhung von Innovationsraten und so einher. Und das Problem ist jetzt, dass nicht alle Bereiche der Welt beschleunigungsfähig sind. Die menschliche Psyche ist vielleicht nur beschränkt beschleunigungsfähig, dynamisierungsfähig. Diese Steigerungsleistung, diese Wachstumslogik, die müssen wir ja motivational mit Energie aufladen. Und das scheint viele Menschen zu überfordern. Da kommt es zu sowas wie Burnout. Auf der sozusagen unter der sozialen Ebene und über der sozialen Ebene sind die Ökosphären der Natur, die sind eben auch nicht beliebig steigerungsfähig, beschleunigbar. Und deshalb kann man die ökologische Krise als eine Desynchronisationskrise beschreiben.
Das heißt, sagen Sie das noch einmal.
Ich sage das auf Deutsch.
In Deutsch, genau.
Ja, das nämlich, also Desynchronisation heißt, die Zeitmuster gehen auseinander, weil wir werden immer schneller im sozialen, ökonomischen, technischen Bereich und die Natur behält in vielerlei Hinsicht ihre Rhythmen und normale Prozessgeschwindigkeiten bei und da kommt es zu Spannungen, die auf Kosten der Natur gehen. Es ist ja nicht ein Problem, dass wir Waldbäume abholzen. Es ist nur ein Problem, wenn wir die so schnell abholzen, dass sie nicht mehr nachwachsen können. Es ist auch kein Problem, dass wir Fische fangen. Haben nicht nur Menschen immer getan, sondern viele Tiere auch. Ich weiß nicht, ob es der Pinguin macht, aber der Eisbär auf jeden Fall. Aber wir fischen die Dinger eben so schnell leer, dass sie nicht mehr nachwachsen können. Und wir produzieren Giftstoffe. Wäre auch nicht so schlimm, weil die Natur die wieder abbaut. Aber halt in ihren eigenen Rhythmen. Also kann man ziemlich deutlich sagen, die Ökokrise ist eine zeitliche Überforderung der Natur, der Wiederherstellung von Ressourcen und des Abbaus von Giftstoffen. Und deshalb scheint es so, als sei die Lösung Entschleunigung. Da müssen wir eben langsamer machen. Und da würde ich sagen, das geht eben nicht. Also wir können nicht alles so lassen, wie es ist und nur einfach langsamer machen. Zeit ist nicht eine Extradimension unseres Lebens, sondern sie ist essentiell in allen unseren Lebensvollzügen eingebaut. Da kann man fast auf Heidegger Sein und Zeit kommen. Sein und Zeit, Existenzweise und Zeitmuster sind ganz eng verknüpft. Und deshalb glaube ich, wir müssen unsere nicht einfach langsamer machen, um die Natur zu retten, wenn Sie so wollen, und auch uns selbst zu retten, sondern wir müssen eine andere Art des in der Welt und in der Zeit Seins entwickeln. Und da meine ich eben, da hoffe ich mit dem Resonanzbegriff sowas wie eine neue Idee für gelingendes Leben zu finden. Weil nämlich, wenn Sie Glücksratgeber zur Hand nehmen, wie mache ich mein Leben besser, dann finden Sie da die gleiche Steigerungslogik. Ja, Sie werden glücklicher, wenn Sie ein bisschen reicher sind, wenn Sie ein bisschen schöner sind, wenn Sie ein bisschen gesunder sind, wenn Sie ein bisschen bessere Beziehungen haben, wenn Sie ein bisschen mehr Anerkennung und Status erobern, wenn Sie ein bisschen mehr Bildung haben und so weiter. Man sieht die gleiche Steigerungslogik. Und ich glaube, dass das eben falsch ist. Das Leben wird besser durch eine Vermehrung von Resonanzbeziehungen und durch eine Verminderung von Entfremdungszonen oder Oasen. Und daran zu arbeiten, könnte heute ein erster Schritt sein.
Das hört sich, wie wir dem Beifall entnehmen können, gut an. Aber jetzt wünsche ich mir noch, und ich weiß ja, dass Sie da auch eben schon viel gedacht haben und auch geschrieben haben, dass Sie es konkret machen. Was müsste sich gesellschaftlich ganz konkret ändern, damit Menschen dazu die Chance bekommen, sich in dem Gesamten zu entschleunigen und nicht ich entschleunige mich und um mich herum brettern alle weiter nach vorne.
Ja, aber Sie haben doch schon eingangs gesagt, ich bin Theoretiker. Die Praxis überlasse ich anderen. Nein, das wäre zu billig. Also wir haben tatsächlich, also zunächst mal würde ich schon sagen, und an der Stelle wird es natürlich politisch, da kann man mir sagen, was man will, ein kapitalistisches Wirtschaftssystem, so wie wir es realisiert haben, hat diese Steigerungslogik unaufhebbar eingebaut. Da kann man bei Marx nachlesen an dieser einfachen Formel, Geld, Ware, Geldstrich, also mehr Geld. Jede ökonomische Aktivität oder Investition wird immer nur getätigt in der Absicht, mit der Notwendigkeit und mit dem Ziel, da mehr rauszuholen. Deshalb finde ich es völlig offensichtlich, dass diese Art des Wirtschaftens über diese, da würde ich tatsächlich mit Marx ein ordentliches Stück weit gehen, das stiftet Entfremdungsbeziehungen, instrumentelle Weltbeziehungen und vor allen Dingen geht es nie über diese Steigerungslogik hinaus. Also brauchen wir eine andere Form des Wirtschaftens. Wir haben in Jena ein großes Forschungszusammenhang, das heißt Postwachstumsgesellschaften. Die Idee dort ist nicht
Nachwachstumsgesellschaften.
Ja, genau, das will ich gleich erklären, weil Postwachstum, dann sagen die Leute immer, ist ja klar, was sie dann sagen. Dann sagen sie, ja, willst du denn nicht, dass man Antikrebsmittel erfindet oder so? Natürlich will ich das. Die Idee ist nicht, dass diese Gesellschaft nie wachsen oder beschleunigen oder innovieren kann. Aber das ist nicht notwendig, muss bloß um den Status quo zu erhalten. Ja, also eine Postwachstumsgesellschaft soll durchaus beschleunigen können, wenn es um grüne Technologien geht beispielsweise. Aber sie soll es nicht müssen, nur um den Status quo zum Beispiel mit Arbeitsplätzen zu erhalten. Also wir brauchen eine andere Form des Wirtschaftens. Und die Idee ist dort, so etwas wie eine Wirtschaftsdemokratie zu realisieren, die durchaus bestimmte Zonen von Wettbewerb von mir aus etablieren kann, auch von Märkten, die diese Wettbewerb und Märkte aber einbettet in ein Gesamtverhältnis, in ein kulturelles und politisches Gesamtsystem und eben demokratisch und nicht zentralistisch, wie in den Staatssozialismen ist. Wir brauchen eine andere Form des Sozialstaats, weil die gegenwärtige sozialstaatliche Verteilungsmuster in der Regel Zuwächse verteilen. Davon hat das sozialstaatliche System lange gelebt. Und übrigens hat natürlich auch auf der Seite der Subjekte diese wahnsinnige Angst ausgelöst, dass man auf Hartz IV oder so abfällt, was eine Art von sozialem Tod ist, weil die ganze Verteilungslogik nach Konkurrenzprinzipien geht und Hartz IV wie ein Almosen daherkommt. Das könnte man überwinden durch die Einführung von sowas wie ein Grundeinkommen bedingungslos. Ich bin ziemlich sicher, dass das funktionieren wird und weitreichende Folgen hat, weil es diese Angst, dieses Hamsterrad auf Seite der Subjekte vielleicht beseitigt. Also man braucht politisch-sozialstaatliche Reformen, man braucht ökonomische Reformen und wir brauchen eine kulturelle Revolution, nämlich eine Orientierung hin auf Resonanz statt Steigerung.
Ich war so dankbar, als ich das von Ihnen zum ersten Mal gehört habe, dass Sie sich so gerne für dieses bedingungslose Grundeinkommen verkämpfen, weil es wird ja immer sofort die Frage nach der Gerechtigkeit gestellt. Ja, das ist doch aber nicht gerecht. Der eine schafft und macht und der andere kriegt dann das gleiche Geld. Und ich denke mir so, mein Gott, ja, wie lange kennen wir schon alle doch mehr oder weniger dieses Gleichnis von den Arbeitern? Der eine geht früh in Weinberg, schafft den ganzen Tag, der andere, also zum Schluss kriegen beide das Gleiche,
ja. Das ist ja noch nicht mal so beim Grundeinkommen. Die kriegen ja noch nicht mal das Gleiche. Also ich verstehe das auch nicht, wo diese ganzen Widerstände herkommen.
Also aber da muss man doch sehen, unsere Gerechtigkeit ist wirklich in Ordnung, aber die muss sich weiterentwickeln und die muss herausgefordert werden von dieser göttlichen Idee einer Gerechtigkeit, die nicht sich nur an der Leistung festmacht. Und wenn wir das schaffen, ich glaube, dann werden wir alle ein bisschen entspanntere Geschöpfe. Dann entschleunigen wir uns und dann schaffen wir es vielleicht auch, uns dafür einzusetzen, dass diese Welt entschleunigt wird. Hartmut Rosa kann, jetzt weiß es wieder nicht, dass es von ihm ist, durchaus predigen. Auf dem Kirchentag hat er das aber gemacht. Und da steht dann drunter, das gesprochene Wort gilt. Ich habe natürlich nur das Dokument. Vielleicht hat er es anders gesagt. Ich war dabei und mein Herz schlug höher. Die Bibel ist voll von Menschen, die nach und zu Gott rufen, schreien, flüstern, singen und beten. Und sie gibt meines Erachtens dieses eine große Gegenversprechen, dass Gott uns hört, dass wir ihm nicht gleichgültig sind, dass er uns in welcher Form auch immer antwortet. Und sei es eben, wie Hiob gelehrt wurde, durch den Blick in die Natur. Lieber Herr Rosa, ich hoffe, und ich bin mir sicher, Sie haben gute Nerven, denn wer in die Nachtschicht kommt, wenn Hubertus von Stackelberg, das ist der Helle ganz links, trompetet, der läuft Gefahr, wenige Tage später zum Bundespräsidenten ernannt zu werden. Vor 2 Jahren ist genau dieses Joachim Gauck passiert. Damals kam Hubertus zu zweit, heute sind die zu fünf da. Da kann niemand abschätzen, was aus ihrer Karriere noch wird. Doch eins ist sicher, ich wünsche mir und uns allen, dass ihre gewichtige und klare, nicht immer in allen Teilen verständliche, aber wenn man es dann lesen würde schon, Stimme in der Welt so viel Gehör findet wie die unseres Bundespräsidenten. Denn dann wird Ökologie nicht mehr eine Frage von Moral und erhobenem Zeigefinger sein, sondern vor allem eine Frage der Lebenskunst. Menschen, die genießen können und wissen, dass sie zum guten Leben eine gute, gesunde, schöne, resonanzgebende Natur brauchen. Ich danke Ihnen ganz herzlich, Hartmut Rosa, dass Sie uns ermutigen, solche Lebenskünstler zu werden. Mögen Ihre Wege noch weit führen, weil Sie immer langsamer werden. Vielen Dank. Behüte Sie Gott. Hartmut Rosa. Ja.